Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Guten Tag, werte Damen und Herren, begrüßt Sie aus dem Neumarter Studio Gabi Mesey. Herzlich willkommen zu der Februar-Ausgabe des Funkmagazins. Die Themen der Sendung sind die DSDT-Schauspielerin bei der Berlinale 2022, Vorschau auf die Wurstkostprobe 2022, Kronstädter Flughafen bald betriebsbereit, Nimesch 300, große Jubiläumsfeier in der Branauer Gemeinde und Brückentalausstellung an der Transsilvania Universität in Kronstadt. Als erstes hören Sie zwei Beiträge aus dem Banat. Die Temeswarer Schauspielerin Joanna Jakob war bei der diesjährigen Auflage der Berlinale in einer Hauptrolle zu sehen. Der Debütfilm der Regisseurin Natalia Sinelnikova, Wir könnten genauso gut tot sein, hatte seine Weltpremiere innerhalb der internationalen Filmfestspiele in Berlin, die in diesem Monat ausgetragen wurden. Über ihre Rolle im Film, die Arbeit mit dem Team und über die gesammelten Eindrücke während der Dreharbeiten erzählt Joanna Jakob im Gespräch mit Tatjana Sessler von Radio Temeswar.
Joanna Jakob, Schauspielerin am Deutschen Staatstheater in Temeswar. Du spielst die Hauptrolle im Debütfilm der Regisseurin Natalia Sinelnikova. Wir können genauso gut tot sein, betitelt.
Es ist ein absurdes Drama. Es geht um eine dystopische Welt. Wir wissen nicht, was es draußen gibt. Und alle wollen in dieses Hochhaus einziehen, was sehr exklusiv wirkt und ist auch. Meine Figur spielt die Sicherheitsbeauftragte dieses Hauses. Eines Tages verschwindet ein Hund. Die Panik gerät in den Bewohner des Hochhauses und beginnen an sie zu zweifeln, ob sie ihren Job noch richtig macht, ob sie die Wahrheit sagt. Weil inzwischen sperrt sich auch ihre Tochter im Badezimmer allen, weil sie denkt, es ist ihre Schuld, dass dieser Hund verschwunden ist. Das ist grob so, worum es in dem Film geht.
Wie würdest du den Charakter der Person, die du im Film spielst, definieren?
Es geht um eine Mutter, eine Immigrantin, die versucht, sich einen Platz in dieser Welt zu schaffen und die versucht, so deutsch wie möglich zu sein, als alle anderen auch. Sie ist sehr korrekt, versucht mit Vernunft irgendwie den Bewohnern zu zeigen, dass sie das alles unter Kontrolle hat, bis zu einem Punkt, wo sie dann wirklich außer Kontrolle gerät. Und sie versucht, sich einen Platz in dieser Welt für sich und sowohl als auch für ihre Tochter zu schaffen und ein bisschen Normalität, Zugehörigkeit, würde ich sagen.
Wie ist es dazu gekommen und wie war die erste Begegnung mit der Spielleiterin?
Es kommt, wie es normalerweise dazu kommt, dass man in einem Film besetzt wird, durch ein Casting natürlich. Anscheinend hat sie lange gesucht. Ich kann mich erinnern, es war im Sommer und wir haben angefangen zu drehen im Winter. Und ich habe eine E-Mail bekommen, wo es stand, es eilt leider. Und ich habe das Drehbuch bekommen und musste am zweiten Tag schon das Casting machen. Es war eine schöne Begegnung, weil es ein E-Casting war, aber es war interaktiv. Also ich musste mich nicht nur selbst tapen, sondern Natalia war dabei und wir haben, ich glaube, 2 Stunden zusammengearbeitet. Und es war normal, also wie wenn ich einen Partner gehabt hätte, weil ich mag nicht diese Castings, diese Self-Tapes-Castings mag ich nicht, weil man dann immer zweifelt, ob man das gut gemacht hat und nicht und ich könnte es irgendwie in mehrere Varianten machen, aber ich weiß ja nie, wenn der Regisseur nicht dabei ist. Also mir ist dann lieber ein Treffen, das ist da am besten, aber wenn das nicht geht wegen den Orten, wo man gerade ist, dann kann man auch per Zoom tipptopp ein Casting machen.
Was hat dich beim Lesen des Drehbuchs fasziniert oder auch nicht? Einige Worte zum Film.
Genau das war es, dass mich erstens das Drehbuch fasziniert hat. Also wie gesagt, ich habe es in einem Zug durchgelesen, weil ich am nächsten Tag schon das Casting hatte und ich wollte je mehr wissen über meine Figur und so. Ich fand, es ist ein sehr gutes Drehbuch. Es hat mich von Anfang an fasziniert und das hat mich dann weitergebracht. Dann natürlich die Arbeit mit ihr schon vom Casting an. Ich habe gesagt, das kann eine schöne Zusammenarbeit sein und dann bin ich weitergegangen einfach.
Welches war deine Erfahrung im Allgemeinen betreffend den Proben, der Arbeit mit der Spielleiterin als auch mit den Schauspielkollegen?
Es war eine schöne Arbeit. Wir haben, ich glaube, eine Woche oder 10 Tage Zeit gehabt, auch tatsächlich zu proben, weil es wirklich, wirklich gut ist, bevor die Dreharbeiten dann wirklich beginnen. Es war auch eine komische Zeit, weil wir hatten das in der Pandemie gedreht. Die Impfung gab es noch nicht. Wir mussten wirklich, wirklich aufpassen, damit wir das durchziehen können. Bis heute kann ich es nicht glauben, dass wir das wirklich geschafft haben. Also wir hatten 6 Wochen Drehzeit. Keiner wurde krank. Das war so, dass wenn jemand, Gott behüte, krank geworden wäre, dann mussten wir das Projekt absagen, denn sie hätten kein Geld, das nachzudrehen. Also es war wirklich dieser Druck, dass wir das in dieser Zeit auch schaffen und nicht krank werden, und wir haben uns sehr geschützt und ständig wurden wir getestet und so. Wir haben es geschafft und ich bin sehr stolz darauf und auf das ganze Team. Wie gesagt, wir haben geprobt, es ging normal, außer dass wir diesen Druck hatten, dass das funktionieren muss und soll. Es waren schöne Proben, schöne Dreharbeiten. Wir haben gut zusammengearbeitet, finde ich.
Du spielst die Sicherheitsbeauftragte in einer Situation, die scheinbar außer Kontrolle gerät. Was setzt die Vorbereitung betreffend solch einer Rolle voraus?
Ich würde sagen, nichts Besonderes jetzt, was andere Rollen angeht auch. Man befasst sich mit der Figur, man versucht so viel wie möglich daraus zu entfinden, entweder aus dem Drehbuch oder wenn diese Figur auch wirklich gelebt hat, dann hat man auch anderes Material. Man bespricht das mit der Regisseurin und also wie normalerweise. Es hat keine speziellen Vorbereitungen gebraucht als sonst andere Rollen, die ich normalerweise auch so rangehe.
Welche Rollen liegen dir besonders ans Herz? Rollen, die du im Laufe deiner Karriere spielst, abgesehen ob Theater oder Film?
Es ist weniger an den Rollen und mehr an den Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe, für diese Rollen. Für mich ist es immer wichtiger, mit den Menschen, mit denen man an einem Stück rangeht oder an einem Film rangeht, dass man mit denen resoniert und dass man auf derselben Länge ist und mit den Partnern auch, als jetzt irgendwie eine Wunschrolle zu haben, weil das kann sowieso auch schief gehen. Egal wie cool die Rolle ist, es kann immer schief gehen, wenn du nicht mit den richtigen Leuten daran arbeitest. Es hängt immer davon ab, in der Konstellation, in der man arbeitet. Und natürlich mag ich Rollen, die mich dann auch provozieren. Es sollte immer was Persönliches sein. Du spielst ja diese Rolle. Ich finde, du solltest auch sichtbar sein in dieser Rolle.
Die Weltpremiere des Films »Wir können genauso gut tot sein«, in dem du die Hauptrolle spielst, wird seine Weltpremiere innerhalb der Berlinale haben. Welche Erwartungen hast du?
Ja, tatsächlich, es eröffnet die Sektion Perspektive deutsches Kino innerhalb der Berlinale. Und es freut mich wirklich sehr für den Film und für das Team, weil es ist ihr Debütfilm und das ist schon eine große Sache, mit deinem ersten langen Film so eine Sektion zu eröffnen. Was ich mir hoffe, was irgendwie gut ist an diesen Festivals und an den Preisen, die jetzt Filme gewinnen und so, ist die Sichtbarkeit. Dass dann mehr Menschen das sehen werden wahrscheinlich und dass das wirklich sichtbar sein wird.
Funkmagazin.
Die traditionelle Banat-schwäbische Wurstverkostung, die sogenannte Wurstkostprobe, gilt seit den 1990er Jahren als das jährliche Redaktionsfest der Banater Zeitung. Abgehalten wurde es bisher in der Faschingszeit und Austragungsorte waren das Adam-Müller-Gutenbrunn-Haus in Temeswar, aber auch die Kulturheime von Kleinstädten und Gemeinden aus dem Banat. Pandemiebedingt fiel die Auflage 2021 komplett aus. Die letzte Auflage fand 2020 in Billet statt und 2023 soll das Fest in der europäischen Kulturhauptstadt Temeswar ausgetragen werden. Die Banater Zeitung und ihr Herausgeber, das Deutsche Regionalforum Banat, wollen auf keinen Fall das Fest 2 Jahre nacheinander ausfallen lassen und kündigten einen voraussichtigen Termin für die aktuelle Auflage am 10. März 2022 an. Als Gastgeber sagte die Temescher Gemeinde Lenauheim zu. Einzelheiten dazu erfuhr Adrian Ardelan von Radio Temeswar.
Just zum traditionellen Austragungstermin ihres Jahresfestes veröffentlichte die Banater Zeitung eine Annonce, die bei ihren Lesern und Freunden eine große Freude bewirkte. Die Wurstkostprobe findet heuer vorerst statt, voraussichtlich am 10. März in Lenauheim. Die vorbehaltene Formulierung ist auf die unvorhersehbare Entwicklung der aktuellen Pandemiewelle und die daraus folgenden Maßnahmen zurückzuführen, erklärt der Chefredakteur der Banater Zeitung Siegfried Thiel.
Ich freue mich auch, dass die Voskosprobe stattfinden wird. Jetzigen Planungen nach wird es auf den 10. März fallen. Es ist ein Datum, das wir vereinbart haben mit all den Stellen, die hier in Frage kommen. Also erst einmal wir als Zeitung. Dann das Deutsche Forum, das Banater Forum, das zugesagt hat. Auch Lenauheim und der dortige Bürgermeister ist mit diesem Datum einverstanden. Und auch die Heimatortsgemeinschaft Lenauheim in Deutschland hat sich dafür stark gemacht, dass wir diese Veranstaltung durchziehen. Aber es muss immer wieder, wir haben gesagt, vorläufige Programmierung, vorläufiges festgesetztes Datum, weil es könnte ja sein, dass die Inzidenzwerte uns nicht lassen, an diesem Tag die Veranstaltung durchzuführen. Es muss eine Veranstaltung sein mit den Banater Musikanten, mit Tanzgruppen, mit allem drum und dran, wie das bisher auch immer der Fall war. Sonst müssen wir es gar nicht ansetzen. Also nur um den Schein zu wahren, dass wir Voskosprobe gemacht haben, in einem kleinen Rahmen oder irgendwie zusammengepfercht, komm, der Hetze wegen, wie die Banater sagen, der Hetze wegen haben wir es gemacht. Das werde ich auf keinen Fall durchführen, dann lieber verschieben. Wir versuchen es trotzdem noch in diesem Jahr durchzuziehen. Auch der Vorsitzende des Banater Forums und des Herausgebers, der Herr Fernbach, hat gesagt, wir sollten diese Veranstaltung doch auf keinen Fall 2 Jahre hintereinander ausfallen lassen, denn es wäre so ein bisschen ein Abgewöhnen bei der Bevölkerung und das wollen wir ja nicht, dass wir unser schönes Zeitungsfest, unser Jahresfest, unsere Banater Voskosprobe ausfallen lassen. Meine Sorge ist, wenn wir nochmal hinausschieben müssen auf Mitte März, auf Ende März oder sonst wie, ob unsere traditionellen Teilnehmer noch Würste vorrätig haben. Denn ohne diese Wurstproben, ohne diesen Wettbewerb, braucht man die Wurstverkostung ja nicht machen. Die Wurstverkostung besteht darin, Hauswurst, Banater Hauswurst nach Banater Rezepten auf den Tisch von den Teilnehmern gebracht und Wettbewerb.
Die Wurstkostprobe wurde noch vor der Wende von den Redakteuren der damaligen Neuen Banater Zeitung in Temeswar als Wettbewerb für die Leser der deutschsprachigen Publikation der Kommunistischen Partei für das Banat in den Räumlichkeiten der Redaktion eingeleitet und durchgeführt. Seit 1995 fährt die traditionelle banatschwäbische Wurstverkostung in einem großen Rahmen unter der Obhut des Deutschen Regionalforums Banat öffentlich als das Jahresfest der Banater Zeitung gefeiert.
1994 haben wir diese Veranstaltungsreihe wieder aufgenommen, auch in der Redaktion damals, noch im Zentrum neben der Hauptpost, im alten Redaktionsgebäude, im alten Redaktionssitz. Und als wir gesehen haben, dass das Interesse da ist, sind wir ein Jahr später schon ins Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus gewandert und dann, ich glaube 2011, ist uns die Idee gekommen, rausgehen aus dem Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus, habe ich gesagt, gehen wir mal zu den Lesern, weil sonst kommen unsere Leser, unsere Freunde, unsere Partner immer zu uns in unser Haus, ins Adam-Müller-Guttenbrunn-Haus und dann haben wir begonnen, in die Region zu gehen, auf die Dörfer, in die Kleinstädte und das hat sich bewährt. In diese Ortschaften ist diese Wurstverkostung ein Dorf. Fest. Und da die deutsche Gemeinschaft, die verblieben ist, ich erinnere, Billet, St. Anna, Busiasch und so weiter, wo wir das gefühlt haben, dass diese deutsche Gemeinschaft noch präsent ist, wo diese deutsche Gemeinschaft lebt, dort sind die Leute auf uns zugekommen, die haben Kuchen am Vorabend mitgebracht. Für die war es so richtig, da hat man gefühlt, dass diese Leute überhaupt diese Veranstaltung mögen. Die wollen sie in ihrem Ort. Und dann, wenn da Musik spielt, wenn die Leute kommen und wenn die mitschneiden, helfen, auftischen und das vorbereiten, dann hat man auch die deutsche Gemeinschaft für sich gewonnen und herangezogen. Ich habe mich extrem wohl gefühlt bei diesen Veranstaltungen, als die deutsche Gemeinschaft sich getroffen hat.
Mittlerweile ist die Wurstkostprobe weit mehr als ein exklusives Fest der deutschen Gemeinschaft. Am Wettbewerb beteiligen sich Banater aller Ethnien. Das Fest ist interethnisch und multikonfessionell wie das Banat.
Aus allen Ethnien, glaube ich, hat schon jemand mal irgendeinen Preis gewonnen. Wir freuen uns auf jeden, der da ist. Wir machen ein interethnisches Fest, auch interkonfessionell, bitteschön. Und es ist eigentlich das, wonach sehr viele Leute fragen. Wenn die mir dann kommen und auch Rumänisch, wenn die kein Wort Deutsch sprechen, da Kündfacet Skernazi, fragen die Leute. Die wählen sich da nicht über Wurst, Kost, Brot und sonst was. Aber Kündfacet Skernazi, wann macht ihr die Wurst, also euer Wurstfest? Das heißt, wir sind im Gedächtnis.
Die Eintrittskarte bei jeder Auflage der Wurstkostprobe ist entweder ein Abo bei der Allgemeinen Deutschen Zeitung für Rumänien, innerhalb welcher die Banater Zeitung als Wochenbeilage erscheint, oder ein Stück hausgemachter Wurst, die dann gleich auch am Wettbewerb für die beste Banater Wurst des Jahres mitmacht.
Man hat mir irgendwann mal vorgeworfen, ja, das sei eine geschlossene Veranstaltung. Ist das gar nicht. Jeder, der hält niemand auf, ein Zeitungsabo zu haben, hält niemand jemand auf, ein Stück Bratwurst zur Seite zu legen und dabei zu sein. Jeder ist gern gesehen, also das ist keine Frage, ob jetzt 50 Produzenten dabei sind oder 60 oder 20. Wir sind offen für jeden, weil wenn man zu einer anderen Veranstaltung geht, muss man auch ein Ticket kaufen. Momentan machen wir so, dass wir sagen, legt bitte ein Stück Wurst zur Seite, wenn ihr gerne dabei seid, denn wir sind guter Dinge, wir sind guter Hoffnung, dass das Fest doch noch steigt. Lenauheim wird ein, glaube ich, interessanter und auch guter Gastgeber.
Die Würste für die diesjährige Auflage der Wurstkostprobe kann man am Vormittag des Veranstaltungstags direkt nach Lenauheim mitbringen oder eine Woche im Voraus bei der Banater Zeitung in Temeswar abgeben oder senden. Die genauen Termine hierfür werden rechtzeitig in der Banater Zeitung veröffentlicht.
Die deutsche Sendung von Radio Temeswar ist täglich live empfangbar ab 13 Uhr örtlicher Zeit. 12 Uhr in mitteleuropäischer Zeit auf 630 kHz Mittelwelle in Westrumänien, aber auch in Teilen Ungarns und Serbiens, sowie ab 19 Uhr Ortszeit auf 105,9 MHz Ultrakurzwelle im Großraum Temeswar. Beide Sendungen sind auch online empfangbar im Livestream unter www.radiotimisoara.ro/asculta.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Der internationale Flughafen Kronstadt soll Anfang November 2022 in Betrieb gehen. Laut Alexandru Angel, Direktor der Dienststelle für den Bau des Flughafens beim Kreisrat Kronstadt, laufen derzeit Gespräche mit mehreren Fluggesellschaften über Flüge von und zu dem neuen Flughafen. Vergangene Woche besuchte Sebastian Sellmeier, Entwicklungsmanager für Europa beim internationalen Flughafen München, das neue Flughafenterminal. Den Besuch in Kronstadt vermittelte der Vorsitzende des Vereins Smart City Kronstadt, Christian Macedonski, der bereits in den Vorjahren in München für das Kronstädter Flughafenprojekt geworben hatte. Über dieses groß angelegte Projekt sprach mit ihm unsere Kollegin Monika Strava von Radio Bukarest.
Es sieht so aus, dass der Kronstädter Flughafen bald öffnen wird, hoffentlich dann im November diesen Jahres. Aber die Geschichte ist lang. Wie hat alles begonnen und wer hatte den Glauben, dass dieser Flughafen auch wirklich zustande kommt?
Nachdem die Landebahn gemacht worden ist, und das ist auch schon ein paar gute Jahre her, habe ich gemerkt, dass es doch vorangeht, weil die Investition war sehr groß mit der Landebahn. Und da war mir klar, dass es eigentlich kein Zurück mehr gibt. Ja, weil es ging ja um öffentliche Gelder. Und dann habe ich mich natürlich auch aktiviert, um zu sehen, wo kann man Verbindungen schaffen für den Kronstädter Flughafen, um gute Erfahrungen nach Kronstadt zu bringen. Natürlich der Münchner Flughafen, das ist der einzige 5-Sterne-Flughafen aus Europa. Dann habe ich mich gleich eingesetzt und durch den Exportclub Bayern, der damals den Vorsitzenden vom Flughafen hatte, Dr. Michael Kerklo, habe ich eine Delegation organisiert, 2015, von der Kreisregierung aus Kronstadt mit dem Kreisarchitekten auch, damit wir sehen, wie so ein Flughafen operationell auch wirklich gut funktionieren kann. Das waren so die ersten Treffen. Dann in 2019 gab es die Konferenz in Weidenbach, die Smart Airport City Konferenz, wo dann auch der Münchner Flughafen München eingeladen war und wo auch die Experten von München Airport International gekommen sind. Und von dort aus gab es halt ständig diesen Austausch. Und jetzt auf mein Bitten kam dann auch Sebastian Seelmeier, das ist der Development Manager des Münchner Flughafens oder München Airport International, und hat sich unser Terminal angeschaut. 2019 war dann nur die Landebahn und da waren wir auch auf der Landebahn und haben alles angeschaut. Und jetzt, 2022, ist schon alles fast fertig. Und im November hat Alexander Angel, das ist der Interimsdirektor des Kronstädter Flughafens, gesagt, dass 1. November eigentlich alles funktionsfähig sein wird und der Flughafen starten kann. Es gibt hohes Interesse an den Fluggesellschaften, ob die jetzt Wizz Air, Blue Air, Tarom, aber auch die Lufthansa-Gruppe an Flüge. Kronstadt ist ja die ungekrönte touristische Hauptstadt Rumäniens und der Flughafen ist sehr wichtig. Wir müssen ja vernetzt sein mit Straße, mit Bahn und jetzt auch durch die Luft mit dem Flughafen. Und es freut mich sehr, dass der Münchner Flughafen auch großes Interesse hat an den Kronstädter Flughafen, an Zusammenarbeit jeglicher Art. München betreibt jetzt auch schon den Sofia-Flughafen seit letztem Jahr. Also haben sie ja auch große internationale Erfahrung, nicht nur mit Sofia, auch an sonstigen Flughafen waren sie beratend tätig. Und die Chemie scheint zu stimmen. Natürlich brauchen wir auch andere Verbindungen, nicht nur nach München. Es sind in Gespräch Verbindungen nach Nürnberg durch Ina Schäffler. Die haben sehr viele Flüge nach Nürnberg, nach Herzogenaurach. Aber ich bin mir sicher, auch andere Destinationen werden nach Deutschland sehr interessant sein, ob das jetzt Stuttgart ist oder Düsseldorf oder Hamburg, Frankfurt natürlich, selbstverständlich.
Die Landebahn wurde schon seit geraumer Zeit gebaut. Nun ist auch das Terminalgebäude fertig. Wie sieht das aus?
Es ist hochmodern. Es ist auch wunderschön von der Architektur. Dorin Stefan, der Architekt, ist ein Kronstädter, ja, und er hat auch die Planung gemacht. Und 2019 hat er bei der Konferenz das Terminal präsentiert auf Papier. Und jetzt haben wir das erstmals auch wirklich live erlebt. Und es ist wirklich fast alles fertig. Die Technologie ist schon eingebaut. Der Fluss ist funktionsfähig. Also es ist wirklich ein schönes Terminal. Hochmodern und natürlich mit einer wunderschönen Aussicht auf unsere Berge, auf das Skigebiet.
Hat man sich auch Gedanken gemacht über die Verbindungen von und zum Flughafen?
Sicher, es gibt Pläne. Es gibt natürlich die Straßenverbindung, die ist auch schon fertig. Aber es gibt Pläne auch von der CFRE, von der Bahngesellschaft, dass man von Weitenbach die Verbindung dann zum Flughafen macht, die Zugverbindung. Und das ist natürlich auch sehr gut für die ganze Region, weil da ein großer Industriepark ist, wo sehr viele deutsche Unternehmen sich angesiedelt haben. Und dann natürlich die Mitarbeiter auch durch diese Bahnverbindung zur Arbeit kommen können oder nach Hause fahren können. Was natürlich hochinteressant ist, weil man entlastet die Straße mit den ganzen Bussen und Fahrzeugen.
Wie wichtig ist dieser Flughafen vor allem für die Hotellerie und Gastronomie in Kronstadt? Denn die Leute müssen dann nicht über Bukarest oder Hermannstadt fliegen.
Dadurch, dass wir ja die ungekrönte touristische Hauptstadt sind und dass wir die meisten ausländischen Touristen haben, natürlich auch durch die Hauptattraktion Rumäniens, das Schloss Dracula oder Bran, ist es sehr wichtig. Das ist ein Tor zur Welt. Und es ist nicht nur wichtig, damit die Touristen zu uns kommen, sondern für die Lebensqualität der Kronstädter, dass sie auch von Kronstadt aus direkt in den Urlaub fahren können oder natürlich auch die Geschäftsreisenden von Kronstadt oder nach Kronstadt auch schnell anreisen, ohne den Transferzeiten. Sicherlich muss man sich da eine gute Strategie entwickeln, auch in Zusammenarbeit mit dem Hermannstädter Flughafen, weil die Touristen, die zu uns kommen, die wollen ja ganz Südsiebenbürgen sehen. Und ich spreche immer von dem südsiebenbürgischen historischen Dreieck Hermannstadt, Schäßburg und Kronstadt. Und da kann man, wenn man eine gemeinsame Strategie entwickelt, da können die Touristen nach Hermannstadt fliegen, sich das touristische Dreieck sich anschauen, dann von Kronstadt zurückfliegen, ohne andersrum.
Wie viele Passagiere möchte man im ersten Jahr abfertigen, wenn alles rund läuft?
Es ist schwierig, jetzt noch einen Forecast zu machen, weil es der erste Flughafen, der von null auf gebaut wird in Rumänien. Aber man rechnet in den ersten 3 Jahren mit 300.000 Passagiere und natürlich die 500.000 Passagiere bis zu 1 Million, die sind dann auch recht schnell zu schaffen. Vor allem die Attraktivität des Standortes, auch die touristische Attraktivität, aber auch die wirtschaftliche Attraktivität steigt. Die Investoren, die schauen wirklich auf den Flughafen, wann der auch fertig ist. Und gerade im Tourismus, uns fehlen zurzeit schon bis zu 1.000 Hotelzimmer im 3- bis 4-Sterne-Bereich. Da werden Investoren kommen. Es gibt viele Hotelprojekte, die jetzt schon im Anbahnen sind in Kronstadt. Und das freut mich sehr, weil das entwickelt sich alles.
Nicht zuletzt ist Kronstadt in letzter Zeit unter die Top 10 Destinationen Millionen auf Booking.com geworden.
Ja, das war eine tolle Nachricht. Natürlich ist man in erster Linie sehr stolz, dass Booking.com uns als Stadt und als attraktive Region präsentieren. Das wird natürlich einen wahnsinnigen Anstoß geben, gerade in dieser postpandemischen Zeit. Wir hoffen alle, dass wir dieses Jahr über den Berg sind, was die Pandemie angeht, und dass Tourismus wieder angekurbelt wird. Und das ist sehr wichtig für die Kronstadt. Und das natürlich sind wir auch stolz. Gut und gute Gastgeber.
Danke, und hoffentlich starten auch die ersten Flugzeuge dann pünktlich ab Anfang November.
Vielen Dank.
Die deutsche Redaktion von Radio Bukarest ist auch als das deutsche Inlandsdienst der rumänischen Rundfunkgesellschaft bekannt. Ihre Sendungen sind täglich empfangbar, montags bis samstags zwischen 14 und 15 Uhr Ortszeit, 13 bis 14 Uhr mitteleuropäischer Zeit, sowie sonntags zwischen 10.20 Uhr und 10.30 Uhr Bukarestzeit auf mehreren Mittelwellenfrequenzen in verschiedenen Gebieten Rumäniens sowie in den Grenzregionen des Landes. Die Sendegebiete und die einzelnen Frequenzen sowie Aktuelles aus der Redaktion finden Sie online unter www.radiobukarest.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum. Wir sprechen Ihre Sprache.
Heuer vor 300 Jahren wurde die Deutschen in der Branauer Gemeinde Nimesch und der Umgebung angesiedelt. Das große Jubiläum möchte die Gemeinde mit einem reichhaltigen Programm feiern. Über den Programmplan Nimesch 300 sprach Melita Hengel mit der Vizevorsitzenden der Nimescher Deutschen Selbstverwaltung, Henriette Hohmann-Treitz.
In Nimesch ist für dieses Jahr ein riesiges Projekt geplant oder gleich mehrere Projekte, denn 300 Jahre Ansiedlung der Ungarn-Deutschen wird gefeiert. Welches Programm erwartet denn die Interessenten?
Über dieses Jubiläumsjahr 2022 hat schon unsere deutsche Selbstverwaltung in Nimesch lange Gespräche geführt, denn in diesem Jahr sind es rund 300 Jahre, dass die ersten Einsiedler fränkischer Abstammung sich hier in unserem Dorf und in der Gegend niederlassen haben. In den Kirchenbüchern stehen im Jahre 1722 die ersten schriftlichen Beweise dafür. Zur Ehre diesem schönen runden Jubiläum planen wir in diesem Jahr mehrere solche Programme, die diese 300 Jahre den Einwohnern und unseren Gästen würdig präsentieren. Bei den Vorbereitungen arbeiteten wir, die Deutsche Selbstverwaltung in Nimesch, nicht alleine, sondern wir arbeiten zusammen mit der örtlichen Selbstverwaltung, zusammen mit dem Verein Völkerfreundschaft Nimesch, sowie von den deutschen Selbstverwaltungen der benachbarten und umliegenden Dörfer. Sie unterstützen uns alle. Da Nimesch schon seit den 80er Jahren in Partnergemeinschaft mit Rasdorf aus dem Landkreis Fulda steht, haben wir bei unserer Planung auch die Vertreter von Rasdorf beteiligen lassen. Nach unserer Gedankfaden wären diese Programme durch die Beteiligung beider Seiten, also durch die Vertreter der Urheimat, wie auch durch die jetzige ungarndeutsche Einwohner der Umgebung. Die Reihe der Programme beginnt am letzten Wochenende im März. Am 26. März, am Samstag, ist ein Stationswettbewerb in Nimesch geplant für die Familien. Sie haben dann die Möglichkeit, spielerisch die Einsiedlung der Ungarndeutschen kennenzulernen, wie sie eine neue Heimat fanden, wie sie sich niederlassen und entwickeln konnten. Am nächsten Tag, am 27. März, folgt dann ein wissenschaftlicher Vortrag, gehalten von Frau Dr. Maria Erb, über die Besiedlung unserer Gegend, über die historischen Hintergründe und über den Einsiedlungsprozess selbst. In ihrer Rede geht es darum, wie unsere Ahnen sich hier in der neuen Heimat zurechtgefunden haben, welche Schwierigkeiten sie während der Einsiedlung bekämpfen mussten. Und passend an diesem Vortrag knüpft sich auch eine Buchpräsentation an mit dem Titel Schätze von Nimesch. Aber darüber werden dann die Autoren selbstständig eine Reportage führen. Im Monat Mai planen wir im Dorf die Aufführung des Theaterstückes Bündeltanz auf deutscher Sprache, worin genau dieses Thema behandelt wird. Am Pfingstsonntag feiern unsere örtlichen Kulturgruppen ihr rundes Bestehensjubiläum. Aus diesem Anlass veranstalten wir ein buntes Jubiläumsfeier, wo die jubilierenden Tanzgruppen für eine gute Stimmung sorgen. Der Abend wird durch einen Ball gekrönt. Im Monat August gedenken wir am 13. an Heinrich Aut, an den bekannten ungarndeutschen Kapellmeister und Dirigent von Nimes, der zahlreiche ungarndeutsche Musikstücke notiert und bearbeitet hat. Ihm zu Ehre weihen wir eine Gedenktafel im Dorf auf. Für den 3. und 4. September ist das größte Fest, das sogenannte Stifoller-Treffen, geplant. Zu diesem Andenken sind unsere ungarndeutschen Brüder und Schwestern der Branau und Tolnau eingeladen, wo Siedler nachweisbar aus Fuldischer Abtei zu finden sind. Wir erwarten auch Gäste aus unserer Partnergemeinde Rasdorf sowie eine Delegation aus dem Landkreis Fulda. Die Vertreter des Stifollers Freundeskreises aus Hessen werden auch anwesend sein. Kulturgruppen aus dem Rhön machen das Programm noch bunter. In diesen 2 Tagen feiern wir unsere gemeinsamen Wurzeln, 300 Jahre Ausdauer und Fleiß unserer Ahnen, wodurch sie ihre Sprache, Sitten und Bräuche für die kommenden Generationen aufbewahrt haben. Das Wesen des Treffens liegt darin, dass sich die Abstämmer der Fuldischer Franken einander treffen und den anderen zeigen, welche Schätze sie aus dem Hinterlass ihrer Ahnen heutzutage bewahren. Das bezieht sich auf die Ebenen der Tracht, der Lieder, der Musikstücke, der Tänze sowie der Gastronomie. Die Vertreter des Landkreises Fulda sowie die Mitglieder des Stifoller Freundeskreises bereiten sich auch sehr aktiv vor. An diesem Jubiläumsfeier werden sie die Vertreter der fuldischen Urheimat sein. Die angesprochenen Dörfer in der Branau, wo die ersten Einsiedler nachweisbar aus Stift Fuldau eingezogen sind, sind diese: Bavac, Boborz, Mecske, Erdősmecske, Boden, Fazekasboda, Feked, Gereslak, Gereslak, Kecsing, Göcsöngdoboka, Ksnárád, Kisnyárád, Láncsuk, Láncsók, Litover, Liptód, Majs, Majs, Grósznárád, Nagynyárád, Altglashütten, Óbánya, Bozsok, Palotabozsok, Szurgetin, Szederkény, Száver, Székelyszabar, Szír, Szűr, Vémént. In dieser Hinsicht wird dieses Septemberwochenende ein einmaliges Jubiläumsfeier präsentieren, wo trotz weiter Entfernung die Wurzeln nachweisbar und auch fühlbar gleich sind. Also wird das der Höchstpunkt des Jubiläumsjahres sein. Für den 8. Oktober ist noch eine traditionelle schwäbische Hochzeit geplant. Mitwirkende dabei sind die Mitglieder der örtlichen Jugendtanzgruppen, das Kirchenchor von Nimes sowie die Einwohner des Dorfes, die aus diesem Anlass in ihrer Trachten erscheinen werden. Das ist einmalig, denn heutzutage können wir so eine Hochzeit immer seltener erleben. Außer der hier aufgezählten Ereignissen planen wir noch die Übergabe einer Gedenkstatue auf dem Hauptplatz des Dorfes, das an die Ansiedlung der örtlichen Ungarndeutschen erinnert. An diesen Programmen beteiligen sich natürlich sehr viele Mitwirkende, denn die Organisation solcher Feste und Feier kann nur durch Zusammenhalt entstehen. Wir hoffen, dass alles, was wir planen, auch Wahrheit werden kann und dass bis dahin die Virussituation sich bessern wird. Wir hoffen darauf.
Zu hören ist die deutschsprachige Radiosendung in Ungarn, Treffpunkt am Vormittag, täglich von 10 bis 12 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sender der Nationalitäten auf 873 und 1188 kHz Mittelwelle landesweit in Ungarn sowie in den Grenzgebieten des Landes, aber auch online unter www.mediaclick.hu.
Funkmagazin. Wir sprechen Ihre Sprache.
Am Am 18. Februar hat im Multikulturellen Zentrum der Kronstädter Transylvania Universität die Eröffnung einer dreisprachigen Tafelausstellung Rumänisch, Deutsch, Englisch aus Anlass des 300. Geburtstages des einzigen Gouverneurs siebenbürgisch-sächsischer Herkunft Samuel von Bruckenthal stattgefunden. Das Event hat pandemiebedingt nur für geladene Gäste stattgefunden. Es war jedoch über den Facebook-Kanal des Multikulturellen Zentrums der Universität auf www.facebook.com/Centrul Multicultural gestreamt und anschließend ist verfügbar. Eingeladen wurden bedeutende Gäste aus dem In- und Ausland. Über die Biografie Bruckenthal sprach bei der Eröffnung unter Staatssekretär Thomas Schindilario, mit dem ich das folgende Gespräch aufzeichnen durfte. Was wird dem Kronstädter Publikum über Samuel von Bruckenthal gezeigt? Welches Stück steht im Mittelpunkt der Tafelausstellung?
Diese Wanderausstellung ist inhaltsgleich mit dem, was im Innenhof des Bruckenthal Museums sich befindet, was im Schlosspark von Freck man sich als permanent installierte Ausstellung im Schlosspark ansehen kann. Und als dritte Variante haben wir eben dieses Wandermodul der Bruckenthal Ausstellung entworfen. Das gibt es in zwei Fassungen. Eine ist in Deutschland unterwegs und die andere in Rumänien. Und diese Station der Ausstellung ist heute in Kronstadt. Was gibt es darin zu sehen? Es ist ein Versuch, sich Bruckenthal zu nähern, seiner Zeit, seiner Person, seinem Wirken, seinen Sammlungen und seinem Erbe und seinem Nachklang bis auf den heutigen Tag. All das ist auf diesen 10 Tafeln dargestellt und möchte dem Betrachter oder dem Leser des Katalogs, der inhaltsgleich mit der Ausstellung ist, die Möglichkeit geben, sich ein klares Bild zu machen, worum es da eigentlich damals ging und wieso das bis heute nachhalt und auch für uns heute wichtig ist. So gesehen gibt es kein herausragendes, super besonderes Stück, das im Mittelpunkt steht, an dem sich das Interesse ganz besonders kristallisieren könnte, der Besucher, sondern es kommt hier auf die Gesamtgeschichte an. Ja, es ist jetzt leider immer noch Pandemie, wir können nicht so, wie wir wollen. Deswegen haben wir uns organisatorisch etwas einfallen lassen und haben oder mussten leider nur im kleinen Rahmen einladen zur physischen Anwesenheit im multikulturellen Zentrum der Universität Transylvania in Kronstadt. Aber zugleich haben wir die Möglichkeit geschaffen, sich über Facebook das Streaming des Ereignisses anzusehen. Wir bewerben das in den deutschen Gemeinschaftsmedien, aber auch insbesondere in den Kronstädter Medien rumänischer Sprache und darüber auch hinaus, so dass wir das rumänische Publikum, und deswegen ist die Veranstaltung auch rumänischsprachig, erreichen, weil dort ist es am meisten notwendig, dass über Bruckenthal ein fundiertes Wissen sich Bahn bricht und eben nicht die erfundenen Horrorgeschichten an seiner angeblichen Schuld, an dem Schicksal von Horia Kloschka und Krishan. Da ist es ja genau umgekehrt. Wenn Bruckenthal nicht in die eigene Brieftasche gegriffen hätte und den Maler beauftragte hätte, den er in seinem Palast hatte, er soll doch bis hinfahren und die drei zum Tode Verurteilten porträtieren, dann hätten wir doch heute gar kein Bild von ihnen. Wie stark könnte dann noch die Erinnerung und die Identifizierung mit dem Schicksal der rumänischen Bauern von damals sein, wenn man kein Bild von ihnen hat? Das ist, hier reden wir über die Macht der Bilder, also, und versuchen quasi über diese Veranstaltung fundiertes Wissen zu verbreiten und anzubieten und das Thema präsent zu halten. Ähnlich wird auch Professor Dr. Adrian Papahatsch von der Uni Klausenburg etwas vorstellen über mittelalterliche Handschriften und die besondere Rolle von Samuel von Bruckenthal für das Entstehen von professioneller Museums-, Archivars- und Bibliothekarskultur, die essentiell wichtig sind dafür, dass das Kulturerbe überhaupt überleben kann. Weil ohne diese Institutionen und vor allem ohne die Menschen, die davon etwas verstehen, ist alles umsonst. Und natürlich ist auch Dr. Harald Roth mit von der Partie, der Partner vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa aus Potsdam, mit dem wir zusammen eine sehr erfolgreiche Zusammenarbeit haben, wo wir auch sehr zu Dank verpflichtet sind, weil er vieles, vieles gemacht hat an dieser Ausstellung, sodass wir uns insgesamt freuen, uns in Kronstadt wiederzusehen. Bruckenthal bringt uns da zusammen und hoffentlich nicht nur physisch, sondern auch ganz viel im Online-Bereich.
Die Tafelausstellung ist eine Wanderausstellung. Wo ist die nächste Station?
Das ist, der Mensch denkt, Gott lenkt. Das ist immer wieder, das kann man auch bei der Ausstellungsplanung sagen. Sie hätte zum Beispiel in Klausenburg schon im Dezember sein müssen. Das Klausenburger Forum hat das auch unterstützt, sodass wir dem Publikum heute vor Ort und auch im Internet den musikalischen Rahmen bieten können mit Collegium Musicum Bruckenthal, den Hermannstädtern um das Ehepaar Läutert herum, die uns Musik aus der Zeit von Bruckenthal bieten werden. Das hatten wir alles zusammen vorbereitet, damit wir im Dezember, Anfang Dezember in Klausenburg die Ausstellung zeigen können. Aber Covid kam dazwischen, sodass wir jetzt nun hoffen, nach Kronstadt als nächstes Klausenburg und als übernächstes eventuell beide schon vor Ostern Temeswar zu machen. Und vielleicht auch Karlsburg, das ist auch noch eine Idee, die jetzt dran wäre. In Bukarest waren wir schon im November und mal sehen, was noch kommt.
Die Tafelausstellung kann vom Kronstädter Publikum bis zum 17. März im Multikulturellen Zentrum der Transylvania Universität besichtigt werden. Die deutsche Sendung von Radio Neumarkt ist montags bis samstags empfangbar ab 21 Uhr örtlicher Zeit, 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 92,3, 96 und 106,8 MHz Ultrakurzwelle in ganz Siebenbürgen sowie montags bis samstags zur selben Uhrzeit auf 1197, 1323 und 1593 kHz Mittelwelle, aber auch online auf der ungarischsprachigen Seite von radiomuresch.ro, das ist moroshvasharheiradio.ro.
Funkmagazin. Eine Gemeinschaftssendung der Mitgliedsredaktionen im deutschsprachigen Medienverein Funkforum.
Die deutsche Gemeinschaftssendung, das Funkmagazin des Monats Februar, endet hier. Ich bin Gabi Misi von Radio Neumarkt und wünsche all unseren Hörerinnen und Hörern einen schönen Frühlingsanfang. Das Funkforum ist ein Verein deutschsprachiger Medien aus Rumänien und Ungarn und Beiträge von den einzelnen Redaktionen aus den Regionen finden Sie in unserem Online-Medienforum unter www.funkforum.net. Auch unsere Gemeinschaftssendungen finden Sie eben dort unter Funkmagazin. Auf Wiederhören und alles Gute bis zum nächsten Mal.
Wir sprechen Ihre Sprache.